Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Ulysses-Spiele-Studio für unser allererstes Alte-Männer-Quartett. In diesem Fall mit dem Oberthema deutsche Rollenspiele. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer.
Ja, ich bin Jan, der Schmied und kenne mich ein bisschen mit Rollenspiel aus.
Hallo, ich bin der Björn und dasselbe gilt für mich.
Was? Du bist auch Schmied?
Nein, ich kenne mich mit Rollenspielen.
Hallo, ich bin auch der Jan, aber der andere. Und ich kenne mich mit deutschen Rollenspielen gar nicht so aus. Deswegen ist das heute für mich totales Neuland.
Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen auch direkt ein. Denn der gute Jan ohne Schmied hat ein wundervolles Rollenspiel vorbereitet. Ja. Das nennt sich Söhne des Lichts.
Genau, das ist schon mal total cool. Weil voll der fantasievolle Titel. Also meine ich tatsächlich so, spannend, Söhne des Lichts hört sich ja gut an. Was kann das sein? Du musst es rumdrehen, Björn. Danke. Ja, so, dann kann man es nämlich sehen. Für die Leute, die das jetzt hören, was ihr nicht seht, ist das Cover. Darauf steht Söhne des Lichts und dann ist irgendwie eine Landschaft mit irgendwie Licht und das war's.
Das Cover ist minimalistisch.
Das ist minimalistisch, ja. Definitiv. Nicht minimalistisch ist das Buch. Das sind nämlich wirklich viele, viele Seiten. Sage und schreibe 326. Ja, 325 mit Charakterbogen. Und das deutet schon darauf hin, das ist eher länglich in seiner Ausführung. ist im Rahmen meiner Recherche zu diesem Werk, das ich wie gesagt davor einfach nicht kannte, noch nie davon gehört, habe ich auch einen kurzen Beitrag vom dem geschätzten Herrn Eichelmeier gehört, der sagte, das ist ein echtes Heartbreak-Projekt. Braucht es das? Nein. Bin ich froh, dass ich es habe? Ja. Das könnte man jetzt als Zitat so stehen lassen, einfach sagen, ja, da hat er recht. Aber ich stelle es noch ein bisschen genauer vor. Es ist tatsächlich von zwei Leuten, Tim Wehle und Michael Schröder. Die sind, glaube ich, inzwischen beide in der IT gelandet.
Das ist ja auch so ein Muster, oder? Ja. Also ich meine, so wenn du Rollenspiele gemacht hast, hast du dich eigentlich schon qualifiziert.
Genau. Und wir haben das ja bei ganz vielen amerikanischen oder englischen Spielen gehabt, dass die Leute so, okay, die waren Rollenspiel, haben irgendwie ein Self-Publishing-Rollenspiel gemacht und sind danach irgendwie in der IT gelandet. Oder im Programmierbereich, im Tech-Bereich. Gilt erstens, also ich habe das erste deutsche Rollenspiel gefunden, bei dem das genauso gilt. Es ist auch eins von diesen Self-Publishing-Sachen, wo man denkt, boah, ihr habt euch echt Mühe gegeben, meine Herren. Und es ist voll schade, dass das nicht dazu geführt hat, dass das was genützt hat. aber danach seid ihr in der IT gelandet.
Von wann ist das eigentlich?
Das ist, glaube ich, von, lass mich gucken, 89, genau. Es ist ein bisschen, ich musste nachgucken, weil es fühlt sich älter an. Auch das ist wiederum ähnlich wie diese vielen Self-Publishing-Sachen, weil das ist geschrieben worden und bis vor kurzem war ich da, also bis zur letzten Folge, wo du über DSA geredet hast und wie das ursprüngliche DSA entstanden ist, war ich noch komplett beeindruckt von diesem Band, weil diese 324 Seiten haben die in etwa einem Dreivierteljahr runtergehackt. Mhm. Aus dem Nichts sozusagen heraus. Also das gab es bestimmt vorher schon, weil das riecht extrem nach Hausregeln von allen möglichen. Also es ist eines von diesen Dingern, wo wir halt immer, das ist ein System, das habe ich irgendwie so gemacht und so. Und da habe ich mir was davon genommen, von davon genommen. Und das war noch viel geiler, weil wir konnten jetzt endlich Kobolde spielen und das gab es vorher nicht. Und dann habe ich gedacht, das kann man doch eigentlich auch als Buch machen. Das ist so cool. Und dann haben sie es als Buch gemacht. Und Respekt. Also wie gesagt, Menge der Seiten versus Zeit, die sie dafür hatten. Respekt. Es funktioniert auch sogar. Also man kann es tatsächlich spielen. Auch das ist nicht für alle gegeben normalerweise.
Ja, es sind schon einige, die man nicht spielen konnte. Ja,
es sind wahnsinnig viele Zeichnungen drin. Die sind zum Teil von, wie soll ich sagen, unterschiedlicher Qualität, weil es auch einfach ganz, ganz viele Illustratoren sind. Also ich halte das mal hier in die Kamera. Wir haben halt so lustige Zeichnungen mit lustigen Witzen drauf.
Ihr könnt es wieder drehen.
Genau. Weil es auch, es stimmt, jetzt ist es wieder andersrum. Das ist völlig verwirrend. wir machen das hier das erste Mal. Studio ist ja Neuland für mich auch. Genau, ja. Das sind so diese Humorsachen dabei.
Das ist vor allen Dingen halt eine Hommage. Ne? Ja, ist eine Hommage an das DSA 1.
Genau.
Diese Wegweiser, wo selbst die Schilder, die drauf sind,
genau. Sind da und Hommage. Apropos Hommage, das ist auch was mit so Riesen und Frau, die von dem bedroht wird. Das, glaube ich, hatten wir auch schon mit den Editionen, dass in DSA 1 am Anfang solche Bilder drin waren und dann irgendwie nicht mehr. Mhm. Es gibt ein paar Bilder, von denen man denkt, jo, die kenne ich doch irgendwoher. Und es gibt eine sehr, wie soll ich sagen, wechselhafte Bildqualität, weil, wie gesagt, sehr viele Illustratoren da dran waren.
Bei so vielen Seiten.
Genau, bei so vielen Seiten. Aber die haben wirklich auf fast jeder zweiten Seite sowas ist eine Zeichnung drauf. Also das ist schon krass. Manche davon, wie gesagt, sehen besser aus als andere. Aber alle haben einen sehr handgemachten Charme. So, also das waren alles jetzt Leute, die nicht notwendigerweise ihre Karriere mit Zeichnen so vollzogen haben.
Fortführen wollten
oder konnten. Was ist es für ein System? Ganz kurz, es ist das Übliche, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen 20 Seiten, aber halt ein bisschen anders, weil wir sind ja ein bisschen anders. Das heißt, ich habe zum Beispiel verschiedene Rassen, die ich spielen kann. Zentauren, Riesen, Kobolde, die ungewöhnlich sind, die kriegen halt ein bisschen andere Attribute. Grundsätzlich hast du aber eigentlich vier Attribute: Kraft, Geschicklichkeit, Intelligenz, Charisma. Und über die oder Kombinationen aus denen werden dann Fertigkeiten ausgeführt. Das heißt, meistens irgendwie habe ich einen 20-Seiter, ich zähle zwei Attribute zusammen, habe irgendeinen Modifikator dabei und darunter muss ich dann irgendwie kommen. Die Attribute werden auch so gemacht, dass ich grundsätzlich ein bisschen besser bin. Also ich fange halt mit einem fixen Wert plus etwas an und nicht mit 3D6 oder so, ist nicht ganz so randomized. Das heißt, die Helden sind tendenziell immer so minimal grundsätzlich besser, wenn sie halbwegs würfeln. Aber sie werden halt auch nie richtig, richtig toll. Also das ist die andere Seite davon, weil sie halt einen 6-Seiter kriegen zu einem fixen Wert und der beträgt dann halt von mir aus 8 oder sowas. Oder wenn ich Riese bin zum Beispiel, kriege ich Kraft auf 10 plus 1W6. Das heißt, ich kann maximal 16 stark werden auf einem 20-Seiter. Also
Das heißt, ich habe Werte von bis maximal 20 effektiv und dann zähle ich zwei davon zusammen und dann muss ich die wahrscheinlich wieder durch zwei teilen
und dann unter was wirken.
Das ist auch so ein typisches Ding, gerade noch aus den 80ern, oder? Mhm. Dass es wird lieber was geteilt, multipliziert oder irgendwie, keine Ahnung, die Wurzel gezogen, anstatt einfach den Wert direkt auf die Höhe zu setzen.
Ja, das liegt halt der Realismus da drin. Also das ist dieses Ding, das ist so klassisch Hausregel so. Wenn man nur Stärke dazu zählt, das stimmt ja nicht. Eigentlich ist es ja auch irgendwie Geschicklichkeit. Also muss ich beide Werte nehmen, also nehme ich so zwei. Aber das ist ein klassisches, so, wir versuchen realistischer zu werden, weil uns das, was es sonst gibt, zu unrealistisch ist. So, der Klassiker. Und dann gibt es auch Charakterklassen, also die sie eigentlich erstmal gar nicht so bräuchten. Die machen auch nur überschaubar viel Sinn. Sie sind aber auch,
Kannst du das etwas ausführen? Naja,
es ist halt dieses klassische Ding von, okay, wir haben irgendwie D&D, da gibt es Charakterklassen, DSA, da gibt es Charakterklassen, die sind irgendwie wichtig. Wir haben aber eigentlich ein Skillsystem gemacht, das rein auf Stats basiert, also nur auf Charisma, Kraft und so weiter. Insofern brauchen wir eigentlich keine Charakterklasse so wirklich für diese Skills. Aber die sollen sich auch unterschiedlich anfühlen. Also was machen wir? Wir nehmen diese Werte, und jede Charakterklasse modifiziert den Skill. Das heißt, der Barbar hat halt Minus auf Lesen und Schreiben und Plus auf dieses und der Zauberer hat Minus auf dieses und Plus auf Lesen und Schreiben, sodass am Ende des Tages meine Werte, die ich ursprünglich hatte, gegenüber der Charakterklasse ein bisschen zurücktreten, weil ich im Prinzip am Ende genau den Charakter mache, den die Leute haben wollten, dass ich bekomme. Unabhängig davon, was ich würfel, weil kaum noch Varianz drin ist. Also 1D6 ist die ganze Varianz, aber das werden die Werte, die da hoch und runter gezählt werden, gehen halt viel, viel höher. Das macht also.
Es erinnert mich von dem, was du gerade erzählst, total an DSA 2 mit dem Talentsystem, wo du das ja auch tabellenweise dann entsprechend hast, wo du dann irgendwie minus 8, plus 3 und so weiter und so fort auf die unterschiedlichen Talente hast. Und alles, was du erzählst, hört sich so unglaublich wie eine Quintessenz der, ich sag mal, Spät-80er an.
Mhm. Ganz genau.
Also, das ist, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Also, das ist gerade solche Sachen wie, oh, wir haben voll die abgefahrenen unterschiedlichen Völker, die man spielen kann. Das ist was unglaublich Typisches für die Zeit.
Ja.
Ich weiß, ich wäre damals total steil da drauf gegangen.
Total. Sagen, wäre super. Oh, ich kann Riesen spielen, voll krass.
Und so, da, boah, geht voll ab und noch was Exotisches.
Und vor allem gleich im Grundbuch drin und nicht erst über irgendwelche Splatbooks und so weiter, wie das D&D ja gemacht hat. Also, dieses, du hast alles schon drinne.
Genau.
Ja, es ist halt im Endeffekt eigentlich sozusagen die nächste Level des, was können wir denn noch machen, was die Leute noch nicht gesehen haben. Und das war in der Zeit, war das diese Exotik im Sinne von unterschiedliche Völker, die man bisher vielleicht nur als Gegner kannte, die man plötzlich dann auch spielen konnte. Und auf der anderen Seite eben diese Sache mit dem, es ist alles voll individuell. Weil in der Zeit, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich fühlte sich das immer so an, als wäre das jetzt voll elaboriert, weil ich hatte diese ganzen Tabellen, wo einzelne Sachen mit einzelnen Modifikatoren auf alles drin genau, standen. Ja, wenn ich mir das heute genau angucke, schaudert es mich ein bisschen, gebe ich zu, weil man könnte ja genauso gut auch einfach sagen, so von wegen mit dem, ja, es gibt folgende, keine Ahnung, 8 Modifikatoren und das reicht völlig aus, aber nee, gerade das mit, du hast große Tabellen und das ist alles voll genau und so weiter, weil es macht ja großen Unterschied, ob du lesen plus 1 oder plus 2 hast.
Solche Spieler wie dich hatte ich auch in der Gruppe.
Dankeschön.
Die haben die Gruppe bereichert, wolltest du sagen.
Ja, enorm.
Ja, wobei also, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen spät. Also die Phase hätte ich jetzt irgendwo Mitte 80er eingeht.
Wie gesagt, wann da die sind die ein bisschen angefangen haben und wann sie es dann zu einem Buch gemacht haben, ist nochmal eine zweite Frage. Sie haben das sicherlich eine Weile lang gespielt, bevor sie es geschrieben haben. Mhm. Also das merkt man auch, weil sie ganz viele, das, was wir auch schon hatten, diese Sammlung aus Einzelteilen. Also so Zauberduelle, das haben wir schon mal gehabt irgendwann, da machen wir eine eigene Regel für. Die ist zwar anders als alle anderen Regeln, aber die schreibe ich jetzt mal genau auf und da ist auch genau geschrieben, welche Farbe hat welcher Zauberertyp und blablabla mit seinen Flammen und dann geht es genau so. Und es ist halt irgendwie ein relativ langer Absatz für etwas, wo ich so, wohingegen Kampf zum Beispiel was ist, was halt eher so sehr kurz abgehandelt wird und natürlich nach einem anderen Regelsystem. Also Kampf, logischerweise, ist klar, wird nicht mit zwei Werten unter 20, W20 gewürfelt drunter, sondern da werden zwei Werte addiert. Dann mit einem W20 draufgewürfelt und von der Waffe nochmal modifiziert. Und der höhere Wert hat, der trifft. Und dann wird pariert mit einem dann wird der Defensivwert davon abgezogen. Und wer dann den höheren Wert übrig hat, der hat getroffen. Und dann macht man Schaden und davon zieht man die Rüstung wieder. Also auch hier ist es halt ein Mix aus verschiedenen Regeln. Und auch hier ist dieses klassische Ding, das ist organisch gewachsen. Also da sind einfach Regelabschnitte dazugekommen, die waren denen wichtig. Und trotzdem ist es wirklich ein komplettes Ding. Also hier gibt es alles Mögliche. Hier gibt es Krankheiten, hier gibt es Gifte, hier gibt es dies und jenes. Zaubersprüche sind klassenspezifisch. Das heißt, jede Klasse hat eine spezifische Gruppe an Sprüchen. Wenn man Pech hat, dann spielt man tatsächlich einen Zauberer, weil dann muss man, so wie es in DSA üblich ist, muss man anfangen, Zaubersprüche aufzusagen. Aber das ist natürlich hier besser durchdacht als bei DSA.
Oh, natürlich. Mhm.
Weil die Anzahl der Silben der Zaubersprüche entsprechen der Stärke des Spruchs. Das heißt, je mächtiger der Spruch, umso länger die Zaubersprüche.
Das finde ich witzig, weil es im Prinzip eine Form von Mathematik bzw. Musikalität in die Magie mit reinbringt.
Boah, ja, aber bitte jetzt.
Es ist trotzdem, ich das haben am Spieltisch, aber ich meine, ein Shakespeare-Sonett sozusagen vorzutragen, um einen Zauber zu machen, damit ich möglichst viele Silben habe.
Ja, kann man machen.
Kann man mal machen.
Kann man machen. Ist auch auf dem Papier bestimmt voll die super Idee und hört sich auch die ersten zwei Sitzungen wirklich charmant an. Ist halt, Test also bei Versteiner muss man dann Vorgur, Quos, Enne, Tromentan sagen, weil das halt einfach die Anzahl der Silben sind, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, kann sich auch keine Sau merken, weil es nicht reimt und so.
Ich glaube, das ist der Sinn davon, weil Magie soll ja schwierig sein.
Ach so, das heißt, es sind dann nicht inhaltlich sinnvolle Sätze, sondern irgendwas Komisches.
Allheilende Hand hat zum Beispiel die Formel Varanosh, Komra, Matris, Urides, Neterenor, Agar. Und das musst du halt immer aufsagen.
Gesundheit.
Okay, genau. Mein gut, das ist ja auch so ein, das ist aber auch ein Ding, was es auch Mitte der 80er, ich glaube, da kommen wir zu, also Mitte bis Ende 80er, ja, wo eben diese ganzen Hausregelsachen und so weiter ganz, ganz groß wurden, auch in Deutschland. Aber ich habe das bei ganz vielen Gruppen erlebt, auch auf Cons und so weiter und so fort, dass dieser Gedanke, dass der Zauberer muss sich wirklich was merken und muss das aufsagen können und muss irgendwelche Dinge dabei tun. Also ich habe das auch erlebt mit, du musst halt Gesten, also es gibt halt gewisse Gesten und da habe ich dann Leute gehabt, die dann da wirklich saßen und hatten irgendwelche unterschiedlichen Handbewegungen und so weiter, die du dann machen musstest dazu und dies und das und jenes, wo das schon fast so ins Schauspielerische halt dann reingegangen ist, das Ganze.
Ich glaube, wenn ein Spielleiter das von mir verlangt hätte.
Ich kenne ja genau ein Symbol, Alter. Genau. Aber es ist halt schon was zum Zeitgeist gehört. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Nach dem, was du gerade gesagt hast, hört es sich für mich an, als würde auf jeden Fall mal eine ganze Menge DSA drinstecken. Was steckt denn sonst noch drin? Weil du immer davon redest, so
also es steckt definitiv D&D drin. Also es steckt sehr viel DSA drin. Also ich glaube, der überwiegende Teil ist DSA. Dann gibt es aber genau das eben so Kobolde, Zentauren und sowas. Das ist so ein bisschen das, was sozusagen an D&D-Hausregeln passiert ist. Also die haben nicht Kern-D&D genommen in dem Sinne, sondern sie haben eigentlich die Zusatzsachen, die es für D&D gab, in ein DSA-ähnlicheres Format gebracht. Also zum Beispiel der Barde als Charakterklasse, der irgendwie Bardenmagie hat und so, den Assassinen und solche Sachen. Also das ist so ein bisschen wie, wenn man Unearthed Arcana genommen hat und versucht, DSA draufzubauen oder auf DSA draufzubauen. Das ist, finde ich, das, was hier am stärksten vertreten ist. Es ist auch nicht, also weder balancing-mäßig noch systemisch besonders nicht gut, ich dachte, das ist falsch. Das tut nichts, es trägt nichts bei zum Grundsystem in dem Sinne, sondern es trägt bei zu einer Sammlung von Themen, die man da drin hat, die man zusätzlich machen kann. Also, weil sie bei allem, was sie machen, im Prinzip das mehr, also es gibt immer ein, das da geht doch mehr, da müssen wir mehr machen. In erster Linie ist es mehr Text.
Okay.
Wenn es was gibt, was dieses Spiel kennzeichnet, dann ist es die schiere Textmenge, die vor jeder Regel entsteht. Und ich glaube, das ist wirklich, also das ist tatsächlich modern. Also das ist das End-80er-Ding daran. Das Moderne daran ist der Fluff. Mhm. Weil sie praktisch, also es gibt hier keinen fucking Zauberspruch, der nicht einen kleinen Absatz hätte, der zum Teil länger als der Zauberspruch selber ist, in dem eine Szene beschrieben wird, wie dieser Zauber angewandt wird gerade. Das ist wirklich am Anfang, ist es auch nicht schön, aber also zwischendurch ist es echt, so denkt man so, boah, die haben sich Mühe gegeben, weil es, also ich bin mir so, muss aufpassen, dass ich nicht so spöttisch werde, weil das wirklich tatsächlich jede Regel, jeder Zauberspruch, jeder größere Gegenstand, jedes Thema wird mit einem Ingame-Darstellung eingeführt.
Das finde ich aber passt tatsächlich sehr zu Ende 80er und vor allem auch zu Deutschland. Ja. Also wo wir aus der eher narrativen Tradition kommen und das ist dieses Helfen, dass die Leute sich Sachen vorstellen können. Das war auch immer ein Kritikpunkt dann auch an vielen anderen Systemen, dass so dieses, wo sind denn hier die Beispiele und also gerade D&D hatte das ja eine Zeit lang, dass eben so, ich kann das wenig greifen und so von der Fluff-Ecke herzukommen, vom Narrativen herzukommen, ja. Gerade auch bei solchen Sachen wie Zaubern und so weiter, finde ich gut, weil da haben sich dann andere Rollenspiele eher durch auch Reduktion ausgezeichnet, gerade in der Phase, dass dann gesagt wurde, nee, wir müssen Text reduzieren, wir machen das weniger. Dass dann halt die Regeln selber im Prinzip so eine Ansammlung von hier noch was und da noch was und so weiter. Das passt aber auch zu den 80ern, wo diese Optionsregeln auf einmal irgendwie der heiße Scheiß waren. Hier noch Optionen und da noch.
Es ist ein bisschen wie das, was wir auch aus Amerika kennen mit ganz viel von dem Kram. Es hört sich ein bisschen an wie das, was Arcanum hätte werden können, wenn sie noch mal doppelt so viel Material drauf
hätten. Genau.
Also Arcanum, nur zur Erklärung, ist ein anderes Buch, was wir vor einer halben Ewigkeit, das ist bestimmt 2 Jahre her, mal hatten, was effektiv zusätzliche Klassen und ein Skillsystem auf D&D draufgepackt hat, was dann aber im Endeffekt dann auch kurz danach auch zu einem eigenen System wurde.
Ja.
Also aus den USA, gab es aber auch auf Deutsch. Mhm. Also zumindest das Grundbuch, das erste Buch ist übersetzt worden. Und das hört sich sehr, sehr ähnlich an, aber natürlich das wieder angepasst auf das, was halt für Deutschland dann eben sozusagen die Option ist. Also gerade auch der Hintergrund, wie wir den aus dem Schwarzen Auge kennen, ist dann natürlich deutlich erkennbar.
Ja.
Das, was wir allgemein hatten, egal ob das Schwarze Auge oder Midgard ist oder was es eben so an Systemen gab, die eben sehr viel auf den Welthintergrund auch Wert gelegt haben, was dann sehr schnell in den Vordergrund getreten ist und wo es halt nicht so gemistisch war. Also sprich, wo nicht das Balancing im Vordergrund stand, sondern auch diese Erwartungshaltung ein bisschen, das macht ansonsten die Spielleitung am Tisch und wir versuchen hiermit einfach nur sozusagen mehr Farbe auf die Leinwand zu bringen, wie ihr die verteilt, ist euer Ding.
Das war aber auch die Realität in vielen Spielrunden. Also eben genau dieses auch Mischen aus unterschiedlichen Systemen. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass bei uns im Prinzip wir dieses, okay, wir haben D&D gespielt, aber wir haben halt auch DSA-Sachen verwendet und so weiter, wenn wir gesagt haben, oh, das ist eine nette Regel, die klingt ganz nett, wir hatten es ja gerade von Stabzaubern bei DSA, so eine Sachen dann halt mal gucken, ob das funktioniert. Und natürlich haben wir uns überhaupt keine Gedanken über Balancing gemacht. Also das ist ja eine Metaebene, über die haben wir als Spieler damals überhaupt gar nicht nachgedacht.
Die hat zu der Zeit auch noch niemanden, also die hat noch niemand aktiv wahrgenommen, die hast du nur gespürt.
Die Systeme waren ja auch in sich nicht balanced. Also ich meine, wenn man also in vielen Systemen Magier gespielt hat, war man gewohnt, dass man die ersten 5 bis 10 Stufen eigentlich fast nichts konnte. Ja,
weil so diametral aufgebaut war.
Ja, genau. Ja.
Aber die Grundidee, dass es gebalanced sein muss, die ist von später. Mhm. Also sie kommt definitiv erst später rein. Also ich würde sagen, eher so, das ist eher eine Sache der 90er und dann der 2000er mit D&D, ja. Also mit der dritten Auflage. Aber vor allen Dingen war es auch trotz all dem immer so eine gewisse Grunderwartungshaltung. Wir haben viele Spiele trotz all dem nach diesem, ist es gebalanced oder nicht, bewertet, aber konnten überhaupt nicht formulieren, warum es uns zum Beispiel nicht gefallen hat.
Ja,
oder so.
Das stimmt.
Also hat das Buch eigentlich eine Welt? Weil du redest die ganze Zeit von viel Fluff und
Dingen. Mykrador.
Ah. Mykrador. Was ist das mit deutschen Fantasy-Welten mit M?
Ja, weiß auch nicht. Die Welt ist, die ist definitiv existent. die ist jetzt nicht begnadet so. Also, nee, andersrum. Ich komme gleich zur Welt. Ich möchte nur mal zwei Themen noch. Also zum einen der Sache halber, die Attribute, die ich habe, teilen sich dann nochmal in zwei Unterattribute auf, die ich frei verteilen kann aus dem Wert des Attributes. Also Geschick teilt sich in Fingerfertigkeit und Gewandtheit auf. Wenn ich also 16 auf Geschick habe, kann ich zwischen 2 und 8 den anderen dem Unterattribut geben. Also ich kann bei 16 kann ich 2 mal 8 geben. Das ist auch das Maximum gleichzeitig kriegen kann. Aber wenn ich jetzt 12 habe, könnte ich zum Beispiel 1 auf 8 und 1 auf 4 setzen. Mhm. Damit kann ich das, und das kann ich selber entscheiden, und das wird dann später in Skills auch einbezogen. Ich lese aber mal so einen Skill vor, nur dass man mal so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie das Verhältnis zwischen der Menge von Text und der Menge von Regelinformationen ist. Weil das tatsächlich dafür ganz, ganz treffend ist. Jetzt muss ich wieder finden, was war das? Fingerfertigkeit, Stiefellecken. Ist ein schönes schöne Tätigkeit.
Bitte was?
Stiefellecken.
Das ist eine Fertigkeit.
Das ist eine Fertigkeit, ja.
Es geht wahrscheinlich um Leute beeindrucken, nicht um
Stiefellecken. Ach, kein Scheiß.
Ja, Stiefellecken ist deswegen, also Stiefellecken ist eine Probe, wo man versucht, sich zu verstellen, wie man Honig um den Bart zu schmieren. Und deswegen sind Barbaren, Druiden und Zwerge da drin schlechter. Die kriegen Malus, weil die zu stolz sind dafür. Ja. Aber die eigentliche, Taschentricks. Mit Finesse mal 2. Fingerfertigkeit mal 2. An jeder Straßenecke stehen sie für gewöhnlich. Die Gaukler, die allein mit ihrem Geschick die Leute glauben lassen, dass sie mächtige Magier sind, die Sachen herbeizaubern und gleich wieder verschwinden lassen können. Aber nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch in manch einer brenzligen Situation kann diese Fertigkeit, klug angewandt, einen großen Erfolg haben. Stellen Sie sich nur einmal vor, der mächtige und böse Magier begegnet einem kleinen, hilflosen Halbling, der das Einzige, was der Magier begehrt, den Ring der 1000 Seelen, plötzlich vor seinen Augen verschwinden lässt. Was macht man also jetzt mit Taschentricks? Wie geht das? Ah, ist gut, Regel. Die Probe auf diese Fertigkeit wird wie jede andere auch durchgeführt. Das ist der Regelaspekt. Und jetzt, natürlich, um das nochmal klarer zu machen, mit ihrem Gelingen bemerkt niemand den kleinen Trick. Wehe aber, wenn sie daneben geht. Dann war der Täuschungsversuch nämlich nur allzu auffällig. Das heißt, ich habe wirklich viel Fluff-Text, so, der mich emotional an Taschentricks bindet. Und die Regel ist, Würfel wie alle anderen auch. Wenn es klappt, hat es geklappt. Wenn nicht, war es scheiße.
Also, ich finde aber schön, dass Sie das wenigstens noch schreiben.
Es hat aber so beeindruckend prätentiös gesagt.
Genau, und das ist aber dieser Ton ist das. Weil Taschendiebstahl zum Beispiel fängt an mit wirklich ein Ärgernis, diese Diebe, die ihre Hände häufiger in die Taschen anderer als in die eigenen stecken. Um endgültig feststellen zu können, ob ein Charakter im Taschendiebstahl erfolgreich oder weniger erfolgreich ist, gibt es diese Fertigkeit. Blablabla, bla, bla, Regel, Regel. Eine Warnung noch. Die meisten Länder Mykradors haben eine Methode entwickelt, mit Dieben so umzuspringen, dass sie nie wieder einen harmlosen Passanten mit ihrem schmutzigen Geschäft belästigen können. Ihnen wird die Hand abgeschlagen. Das sind so, das meine ich, das ist halt, das ist Fluff. Und die Leute, die das gespielt haben, waren Rollenspieler.
Ja.
Mhm. Eine der ersten Sachen ist hier, und da kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich spannend finde und auch der Frage der Welt, ist, was sie wirklich versuchen, und das muss man ihnen ernsthaft zugutehalten, ist, stückweise ans Rollenspiel ranzuführen. Das heißt, das sind Rollenspiele, die schon lange Rollenspielen und die wollen jetzt nicht Rollenspielen erklären, wie es geht. Mhm. Das heißt, ich fange tatsächlich auch an mit der Erschaffung eines, also okay, die ersten zwei Seiten sind so, Bliblablu, das Spiel und wer bin ich und wie ist das überhaupt? Und in den ersten zwei Seiten kommen schon solche Passagen vor, die ich tatsächlich liebe, weil im Prinzip gesagt wird, Rollenspiel ist super, aber es ist halt echt ein Zeitfresser und es macht dein Leben echt kaputt.
Wow.
Okay. Ja, ja. Das nennt man, glaube ich, heute Content-Warnung.
Falls solche Begriffe wie Abenteuer und Drachen aber ihr Interesse geweckt haben sollten und sie neugierig geworden sind, freut es mich, sie als neues Mitglied in der Gemeinde der Rollenspieler begrüßen zu können. Denn das sind sie von nun an. Rollenspieler. Als solche erleben sie täglich mehr Abenteuer als mancher Mensch der realen Welt in seinem ganzen Leben. Sie können schlichtweg alles machen in dieser sagenumwobenen Welt, deren Name übrigens Mykrador ist. Natürlich hat das Leben als Rollenspieler auch seine Nachteile. Statt abends ihren sonstigen Hobbys nachgehen zu können, werden sie ihr Doppelleben pflegen und sich still und heimlich von dieser Welt nach Mykrador begeben. Natürlich werden sie das nicht alleine tun. Freunde aus dieser Welt werden zusammen mit ihnen Seite an Seite ins Abenteuer ziehen. Blablabla. Währenddessen fragen sich ihre Freunde, warum sie in der letzten Zeit nirgendwo mehr anzutreffen sind. Selbst an ihrem Arbeitsplatz erscheinen sie häufig zu spät oder gar nicht, nur weil sie das Rollenspiel so gepackt hat, dass sie wieder einmal eine Nacht durchgespielt haben. Und es stimmt alles. Also das ist natürlich, das resoniert mit Leuten, die das gemacht haben. Auch wir haben damals nachts durchgespielt und am nächsten Morgen dann in die Schule gegangen, irgendwie mit der ersten Straßenbahn rausgefahren und so. Aber das hat diesen kumpelhaften, du weißt schon, Ton, so einer von uns, einer von uns. Und das geht die ganze Zeit so. Also das ist immer dieses...
Das ist aber in gewisser Weise ist das fast eine Kopie von dem, was in der DSA 2 Einleitung drinsteht. Mhm. Also das ist auch so ein Ding offensichtlich gerade für gerade in Deutschland, was das, weil von amerikanischen Spielen kenne ich das einfach gar nicht.
Ja. Nee, gar nicht. Aber das ist ich glaube, das ist.
Die müssen sich nicht entschuldigen, wenn jemand nicht.
Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist eine Rechtfertigungs. Klausel ja fast schon. Im Sinne von, okay, das ist hier ein Hobby, was dein Leben beeinflusst. Und ich meine, hier sitzen vier Leute, die, glaube ich, nicht hier sitzen würden, wenn das nicht der Fall wäre.
Das sind
viele Leute. Ja, genau. Das habe ich mit Rollenspiel am Hut. Nein. Aber eben halt auch so dieses, es ist ja nicht schlimm, die Effekte, sondern so eben genau mit dem, wie du das gerade mit dem Augenzwinkern, mit dem Ich im Deutschen war ja Spielen und gerade das Umfeld, ich meine, ihr kennt alle diese Reaktionen, so dieses, was machst du? Du bist irgendwie jetzt 18, 20, du spielst noch Spiele mit anderen Leuten. Und das hat ja lange Zeit nicht aufgehört. Das ist aber genau das. Das ist genau dieses Gefühl, so nach dem Motto, ja, du hast zwar schon einen Job und du bist dann halt auch übernächtigt, sitzt du dann am nächsten Tag wieder an deinem Schreibtisch, aber letzte Nacht hast du den Drachen mal so richtig gezeigt, wo da mal hängt.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch etwas, was sich in Amerika fast verboten hat durch dieses Satanic Panic und so weiter.
Also,
ich glaube,
da kann man keine Witze mitmachen.
In Amerika konntest du da nicht mit solchen, also da konnte man das A nicht in dieser, das hat ja diese deutsche Gemütlichkeit ein bisschen im Ganzen und auch dieses, es ist deutschstümmelnd. Und in Amerika musstest du dich ja eh zurückhalten, irgendwas Negatives auch nur anzudeuten, was dabei rauskommen könnte, weil da hatten ja alle Angst vor, also gerade auch noch in der Zeit.
Das ist eine wunderbare Überleitung, weil hier kommt ein Anfangsabenteuer. Also es geht los mit nur Dialoge, die du liest, wie es sich Rollenspiel spielt. Dann geht sofort, mach einen Charakter, indem du vier Attribute würfelst, die sind aber komplett egal, weil danach kommt so ein Multiple-Choice, Choose-Your-Own-Adventure-Ding. Ich möchte gerne Abschnitt 15 daraus zitieren. Also Szene ist, Gruppe kommt irgendwie in Dorf, Dorf ist von Orks angegriffen worden, Gruppe kommt in Kneipe, wo die Orks irgendwie gewütet haben. Diese Hunde stößt Jordan zwischen den Zähnen hervor, als er sich mit ihnen und den anderen beiden daran begibt, die armen Überlebenden zu entfesseln. Er hat gerade die Orks geschlagen. Dabei stoßen sie auf abgetrennte Körperteile, die in den Magen umdrehen. Bei Agir stöhnt der stämmige Zwerg, als er den toten Körper eines höchstens dreijährigen Kindes entdeckt. Das werden sie büßen. Hiermit schwöre ich bei den Göttern des Lichts, dass ich diese Bastarde an ihren Zungen aufhängen werde, wenn ich sie in die Finger kriege. Und das wäre zum Beispiel im Rahmen dessen, was die meisten Leute so die Angst vor Rollenspiel Falscheindruck haben, vielleicht nicht geschrieben hätten.
Ja, das ist also, auch nicht Kinder als Zielgruppe.
Genau. Die Orks zum Beispiel, die machen das nicht, die hängen Leute an ihren Augen auf.
Ah, ja, okay, naja, das ist ja dann auch mal. Ich finde es gut, dass es da auch kulturelle Unterschiede gibt.
Ja. Sehen ist überhaupt nicht stabil genug fürs Aufhängen.
Gut.
Genau. Aber das, das kommt öfter vor. Also die Nonchalance, mit der hier sozusagen brutale Grausamkeiten passieren. Auch zwischendurch, also Vergewaltigung gibt es nicht, aber es gibt natürlich das übliche Regeln für Fortpflanzungsding. es gibt auch so ein paar Sachen, wo klar wird, dass mit den Frauen das auch nicht ganz so irgendwie okay war, was da gemacht wurde. Und dieses Abenteuer zieht sich durch, auch die handelnden Personen ziehen sich durch. Und am Ende ist das erste tatsächliche Einführungsabenteuer, bist du sozusagen einer von denjenigen, die geholt werden von den Abenteurergruppe, die hier reinläuft. Auch das ist übrigens, da gibt's, also wir haben hier noch so ein Abenteuer, eines der Abenteuermodule, die es dafür gab. Das ist übrigens ein Topos, den ich hier in einer Dichte gesehen habe, wie ich vorher noch nicht kannte. Eine Abenteurergruppe holt eine andere Abenteurergruppe, nämlich dich, weil sie eine dritte Abenteurergruppe sucht.
Ah,
also die Mengen von Abenteuergruppen, die hier sich gegenseitig irgendwie anstoßen, wie so kleine Bälle auf so einem Billardtisch, die ist relativ hoch. Und in dem Abenteuer hier gibt es sage und schreibe drei Abenteuergruppen, also das Abenteuer hier, drei Abenteuergruppen, die sich immer und immer wieder gegenseitig in die Quere kommen und über den Weg laufen. Und das ist so ein Topos, den ich ganz weird finde, weil dann wird halt immer eine Abenteuergruppe beschrieben. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist, das sind deren Gruppen. Mhm. Und die haben die total geile Idee gehabt, jetzt wäre unsere Gruppe, stell dir vor, der Spieler würde unserer Gruppe begegnen, wie verrückt ist denn das? Mhm. Und das haben wir dann auch wirklich exzessiv gemacht und es ist auch wirklich gar nicht so verrückt, wie man denkt. weil es halt ganz eigenartig ist, weil diese Abenteuergruppen dann immer Gründe finden müssen, warum sie gerade nicht da sind. Also, weil du triffst die und dann könntest du ja sagen, hey, lass uns zusammengehen. Die sagen, nee, das geht nicht, ich muss noch da hinten hin. Und dann triffst du sie später wieder, wo sie offenbar da angekommen sind, wo du auch hin wolltest. Und so, ihr seid, wir lassen zusammen gehen. So, nee, muss noch was erledigen.
Ich hab das auch einen Termin.
Also, aber warum sind ihr denn Abenteurer, wenn ihr nie auf Abenteuer geht? Aber warum rennt ihr dann dauernd bei uns trotzdem in die Questpoints rein, wenn ihr eigentlich dauernd was anderes dann zu tun habt?
Weil sie ganz am Ende der Riesenkampagne die eigentlichen Gegner sind.
Nein.
Ach, verdammt.
Das wäre schön gewesen, sondern die sind dafür, das zu machen, was du nicht machst. Also du wirst in diesem Heft, und das auch das ist typisch für das Buch hier, dass die Abenteuer bestehen zu 80% aus Fallen und sie haben die 1A-Spieler der Willkür. Also ihr trefft zwei Orks, die wissen was, die könnten euch auch was erzählen. Nee, drei Orks. Die können euch auch was erzählen, aber das machen sie nur, wenn ihr rausfindet, wer die Wahrheit sagt. Und nur einer von denen sagt, die Wahrheit ist ihr Anführer. Und dann müsst ihr rausfinden, wer der Anführer ist. Und jeder von denen hat genau einen Satz. Ich so, Moment mal, das ist doch das Übliche irgendwie.
Yeah.
Einer lügt, einer sagt die Wahrheit, Rätsel. Und das ist hier dauernd so. Also das Beispielabenteuer, was ich dann spielen soll, besteht zu 50-60% aus diesen, du hast die Geheimtür nicht entdeckt, jetzt bist du in die Falle gefallen. So, oh, Alter. Okay. Ja, kann ich jetzt machen, was ich will? Nee, das geht nicht. Ja, aber ist doch ein Rollenspiel. So, nee, ist mir egal. So, oh, ja, aber weil es halt alles irgendwie auf eine Linie läuft, weil es genauso sein muss, wie es sein muss. Und wenn es nicht so ist, wird es halt gebogen, bis die Spieler das machen, was man soll. Auch nicht unbedingt so die höchste Spielleiterqualität, aber das ist eben so. Die haben so viele tolle Ideen, die sie echt wollen, dass du erlebst. Dass du wirklich nicht rauskommst aus der Nummer. So.
Wobei es positiv gemeint ist. Ne? Also,
total.
Das ist, also, was du ja hast und auch was du erwähnt hast, wie das Ganze aufgebaut ist, was da drin ist, ist es ja wirklich auch wieder genau das. So, wir haben so viele Ideen, egal ob die jetzt regeltechnischer Natur sind, ob die hintergrundtechnischer Natur sind oder auch die Frage mit, wie baue ich narrativ so einen Plot auf und wie erzähle ich eine Geschichte und so weiter. Und ich habe dieses eine Element. Ich sehe diese Szene. Das ist ja so ein ganz großer Klassiker, gerade in der Zeit, im Sinne von, ich habe diese eine Szene und das Abenteuer muss irgendwie zu dieser Szene dann dabei führen, weil genau die möchte ich ja eigentlich erzählen.
Genau.
Das haben wir ja ganz häufig.
Ja, auch. Ja. Und das wird die halt auch in großen Mengen eingetrichtert, bis es halt nicht mehr geht. Ich bin so mit so einer Mischung aus Bewunderung und Grusel an dieses Ding, aus diesem Ding rausgekommen, weil es tatsächlich, es ist wirklich beachtenswert, welche Menge von Zeug sie haben und die Regeln machen trotz der Menge von Regeln überwiegend Sinn. Also es gibt so Kleinigkeiten wie, du kriegst das Solo-Abenteuer, das du spielen sollst, wo du Kämpfe drin kriegst, erst serviert, bevor du die Kampfregeln serviert bekommst. Und die Kampfregeln sind dafür extrem kurz und dann kommt ein wahnsinnig langes Ding darüber, welche kritischen Patzer du machen kannst und was dann passiert. Und da nochmal eine Untertabelle, wo du dann irgendwie, wenn du schon in deine eigene Waffe gefallen bist, wo ist die dann hingefallen? Bist du in den Bauch damit gefallen und so? Also,
aber das hatten wir ja in der letzten Zeit auch schon öfters bei anderen Systemen, genau dieses so nach dem Motto Kampf auf einmal irgendwie sehr kompakt und dann aber so Detailregeln, in denen sie sich verlieren und so weiter.
Also und natürlich auch solche Sachen
so wie klassisches Nahkampf. Hausregeln entwickeln sich. Ja.
Nahkampf gibt es, Fernkampf wird als Skill abgehandelt, Nahkampf wird als Kampf abgehandelt.
Ja, ist auch gar
auch ein Klassiker.
Ist nicht unnötig. Also, ist etwas, was auch, glaube ich, viel eben aus dieser deutschen Tradition vom schwarzen Auge heraus entstanden ist. Wobei es da ja lustigerweise gar keine Entscheidung war, sondern das hat sich einfach, glaube ich, bei denen so ergeben. Mhm. Also weil gerade bei der SA1, weil musste halt fertig werden. Ne? Ja. Also, aber was das zum Teil für Dinge gesetzt hat im deutschen Rollenspiel, ist beachtlich.
Ja. Ja. Also man merkt hier, das ist jetzt, also wie gesagt, ich kannte DSA nicht besonders, das hier, es riecht sozusagen sehr deutlich, das könnte ja nicht Trivially and Sorcery sein, aber das könnte eben irgendeins von diesen D&D-Derivaten sein, wenn es auf Englisch rauskommen wäre. Jetzt ist es ein DSA-Derivat mit Erweiterungssachen. Ja, hier gibt es, das weiß ich nicht genau, ob das Teil der Sache war. Es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Okay. Ja, das ist hier die Welt als Overhead-Folie, damit man drauf rumschmieren kann.
Was ich so alles besitze.
Ja, hat auch dann jemand, weil es gibt hier eine zweite Version davon. Das heißt, das ist nämlich die Karte wahrscheinlich für die Spieler und die Karte für den Spielleiter. Und im Spielleiter sind die Sachen irgendwie eingezeichnet.
Ist natürlich praktisch, wenn man in der Schule zum Beispiel spielt und Overhead-Projekte zur Verfügung hat.
Ja, klar.
Oder an der Schule arbeitet und Overhead-Projekte mit nach Hause nimmt. Also
oder ein Overhead-Projekt besitzt.
Also,
genau. Und eine weiße Wand.
Und eine weiße Wand, das stimmt.
Also das ist sozusagen ein DSA-Hausregel-Erweiterungsbandbuch mit mühsam zusammengezimmerter eigenen Welt, in der die Weltbeschreibungen sind halt so, ja, das sind die Südlande, da leben alle irgendwie, es gibt zwar einen König, aber der ist Quatsch, alle leben fröhlich vor sich hin und sind auch ansonsten ganz gemütlich und der Bürgermeister wird, freut sich, weil er einen Orden kriegt und auf jedes Essen eingeladen wird. Das ist das Niveau, auf dem so, also das ist auch wahnsinnig sympathisch, aber halt.
Und wie wird man Bürgermeister?
Das steht da nicht, das ist auch nicht Frage. Das ist doch völlig Schnurz. Du hast den Punkt, du bist am Punkt vorbeigelaufen. Hier geht es darum, dass das alles gefühlte Hobbits sind.
Eingeladen zum Essen, war
Hobbits. Okay, gut, wo wir bei dem Thema dann sind.
Aber das ist die Welt und das riecht halt alles. Es ist eine sehr deutsche Version. Es ist mit viel Liebe, viel Herzblut gemacht. Nicht unbedingt viel Transfererlebnis oder Verständnis dafür, wie das ist, wenn man tatsächlich neu mit Rollenspiel ist, weil sie halt gedacht haben, das bedeutet, ich muss dich einfach zuquatschen. Wenn du es noch nicht verstanden hast, rede ich noch ein bisschen mehr.
Ist auch deutsch. Typisch deutsch.
Auch typisch deutsch.
Auch typisch deutsch. Ja. Wenn ich das richtig sehe, das ist das Grundbuch und ein Abenteuer.
Genau.
Ich glaube, mehr ist auch gar nicht rausgekommen.
Es gab noch ein zweites Abenteuer, geplant war noch mehr. Auch ein Spielleiterschirm gibt es angeblich noch. Aber ich glaube, da ist dann nicht mehr irre viel erschienen davon.
Es gibt noch ein zweites Abenteuer, das ich nicht besitze. Auch noch nicht,
angeblich sind davon sowieso auch nur 150 oder sowas verkauft worden irgendwann mal. Also insofern ist es
sehr. Die waren aber in Leben zu bekommen
und auch
über den Großhandel zu bekommen.
Also nicht mehr in der Zeit, als ich in dem Großhandel gearbeitet habe.
Also ich bin nicht nur bei uns im Laden, weil tatsächlich wir jemanden hatten, der es bestellt hat, sondern auch in anderen Läden drüber gestapelt, noch Mitte der 90er. Also.
Das mag aber den Grund gehabt haben, dass es da schon mal bei mir stand. Also von daher, spannend, total spannend. Also ich meine, ich wusste, dass es das gab, aber ich hatte noch nie mehr darüber.
Also es gibt auf YouTube tatsächlich ein Video von zwei Leuten, die das als ihr erstes Rollenspiel gespielt haben. Ja. Und sich auch nur noch sehr vage an die Regeln erinnern konnten dementsprechend oder auch nur überhaupt vage an das, was sie getan haben, weil während sie drüber reden, widersprechen sie erstens diesem Buch, was okay ist, als auch sich gegenseitig darüber, was genau passiert ist. Aber die haben damit angefangen und das fanden die hatten das in guter Erinnerung. So.
Ja. Ja, mein Gott, das
erste System,
das ist auch viel, die erste Liebe. Viel wichtiger als alles andere.
Als es dann mit den Foren im Internet losging und größer wurde und so weiter, SDL, also Söhne des Lichts, war auch tatsächlich etwas, was viele Leute referenziert haben in Deutschland. Also wo viel drüber geredet wurde, hier eine Regel aus SDL und so weiter. Weil es
gab halt auch nichts anderes.
Es gab ja nichts. Also
können davon nicht nur 150 Stück verkauft werden.
Ja, das Problem ist, es reichen ja, wenn es 150 Leute waren, die
alle sehr laut waren.
Das
mag natürlich sein.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wie gesagt, das Verkaufszahlen weiß ich nicht.
Die Autoren selber, die es weitergetragen
haben. Das kann natürlich auch sein. Aber um noch mal eine Klammer um das Ganze zu machen, was ist dein persönliches Fazit zu dem?
Also hätte ich das Ende der 80er gehabt, hätte ich das, glaube ich, ähnlich behandelt, wie ich damals DSA Ende der 80er behandelt habe, ich mit Missachtung gestraft und für zu deutsch behalten. So, das ist also für mich persönlich, tatsächlich sehr persönlich. jetzt, wenn ich das angucke, wie gesagt, wie du gesagt hast, Arcanum zum Beispiel, also viele von diesen Mid-80er, End-80er in englischen Sachen, die ich durchaus hatte, das steht dahinter nicht zurück. Also, wie gesagt, mir hätte vielleicht 53 bis 180 Seiten weniger Text genügt, mit diesen doch leicht langsam ermüdenden, humorigen Einführungen in das Zeug. Also das ist einfach nicht mein bevorzugter Stil. Aber es ist da und man hätte es, glaube ich, echt spielen können. Hätte ich damit angefangen, glaube ich, fände ich es okay.
Du liest ihn aber sehr schön vor.
Das mache ich. Ich hätte es auch gemein vorlesen können, aber das fände ich ungerecht den Leuten gegenüber, weil die wirklich was geleistet haben da drin. Also nur weil es mir nicht mit mir resoniert im gleichen Maße, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist deswegen. Also ich finde es erstaunlich. Es ist wirklich ein echtes Alternativwerk und es war ja eines der wenigen großformatigen Rollenspielsachen, die es tatsächlich in Deutschland, aus Deutschland gab. Ja. Also daher finde ich das wirklich in Ordnung. Als System ist es in Ordnung, man kann es spielen. Es gerät dann schnell an seine Grenzen durch seine Einzelhaftigkeit. Da ist es dann halt kein modernes System. Da gehört es halt einfach in die mittleren 80er eigentlich und nicht in die späten 80er.
Sehr cool. Dann lieben Dank, Jan, dass du uns mal Sünde des Lichts vorgestellt hast. Ja, euch hat es hoffentlich genauso gut gefallen wie uns. Damit sind wir auch am Ende unserer ersten Folge des ersten Quartetts von Alte Männer, Thema deutsche Rollenspiele. Das heißt, wir sehen uns dann und hören uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir uns ein anderes deutsches Rollenspiel zur Brust nehmen. Dann ist der Björn dran. Ja. der freut sich jetzt schon.
Ja.
Rollenspiel
im weitesten Sinne.
Rollenspiel im weitesten Sinne, ihr wisst Bescheid. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr auf all die Dinge drückt, die man eben so macht, egal über welchen Kanal ihr das jetzt konsumiert. Und ich würde sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.